SRF 2 Kultur.
Bücher im Botanischen Garten, Lesungen im Fahrradladen, Diskussionen im Museum. Es gehört zum neuen Konzept der Buch Basel, die ganze Stadt zu bespielen. Anders als im letzten Jahr hat das Buchfestival nun doch auch ein Zentrum. Das Volkshaus bietet einen Heimathafen zwischen all den Außenstellen. Dazu die Festivalleiterin Katrin Eckert.
Also wir sind glücklich, dass wir jetzt ein Zentrum wieder haben, weil so ein Zentrum natürlich erlaubt, dass auch die Besucherinnen und Besucher sich austauschen können, dass man Leute treffen kann, dass man sich über das Gehörte und Gesehene unterhalten kann. Das Volkshaus bietet optimale Möglichkeiten, weil wir drei Veranstaltungen in sehr verschiedenen, sehr schönen Räumen parallel machen können und man hat eine schöne Bar, ein schönes Restaurant, einen schönen Innenhof. Also ich denke, das ist ja bei der Literatur auch immer wichtig, dass man sozusagen auch diesen geselligen Teil noch pflegen kann.
Ein Programmpunkt, der mich neugierig gemacht hat, sind die Kitchen Readings. Wird da wirklich in Küchen gelesen?
Das ist der Plan, ja. Wir machen das jetzt zum ersten Mal. Es gibt zwei Privatwohnungen, die zur Verfügung stehen. Die Idee dahinter ist natürlich, dass man mal ein Gespräch im wirklich kleinen Rahmen ermöglicht, dass die Autorinnen und Autoren wirklich mal so praktisch zum Anfassen sind. Ich freue mich sehr, dass jetzt 6 Leute sich dafür bereit erklärt haben. Das sind je 20 Leute. Es ist wirklich die Möglichkeit, auf Tuchfühlung zu gehen mit Autoren.
Und wie viele Zuschauer dürfen sich dann da drängeln? In
20. Also einer ist schon ausverkauft, die anderen sind schon sozusagen gut vorverkauft. Also ich denke, da muss man sich beeilen jetzt, wenn man da noch hin möchte.
Sie als Festivalleiterin können wohl nur begrenzt teilnehmen an all den Veranstaltungen, die Sie organisiert haben. Was werden Sie auf keinen Fall verpassen an diesem Wochenende?
Also die Eröffnung, weil ich da selber sprechen muss, da werde ich sicher dabei sein. Also ich werde versuchen, überall etwas präsent zu sein. Was ich sicher nicht verpassen werde, ist der große Balkanabend morgen Abend am Freitag im Volkshaus mit multimedialen Lesungen, mit einem Konzert. Davor bin ich im Literaturhaus bei dem Abend 101 Nacht, ein orientalischer Abend mit Texten über Scheherazade und Musik. Und so werde ich es, glaube ich, immer machen, dass ich versuche, möglichst mich 4 zu teilen und an allen Orten etwas mitzubekommen.
Balkan, das ist ein Schwerpunktthema dieses Jahr bei der Buch Basel. Der andere Schwerpunkt heißt Alternativen. Gibt es da einen politischen Hintergedanken dabei?
Ja, der Hintergedanke dabei ist, dass ja eigentlich mit Händen zu greifen ist im Moment, dass die Leute merken, so kann es nicht weitergehen. Also die Finanzkrise war das eine. Aber es gibt doch eine große Suche nach neuen Lebensentwürfen, neuen Wirtschaftsmodellen. Und das haben wir aufgenommen. Und dazu bieten wir wirklich eine breite Palette an Diskussionen, zum Beispiel auch über das Thema Mobilität, was ich hochspannend finde. Kommt der berühmte Mobilitätsexperte Stefan Rammler, weil das betrifft uns jeden Tag. Wo wohnen wir? Wie pendeln wir? Wie verbringen wir die Ferien? Das wird sich fundamental ändern in den nächsten Jahren. Dazu gibt es interessante Visionen zu hören zum Beispiel.
Jetzt findet in diesem Jahr erstmals parallel zur Buch Basel das Festival Zürich liest statt, mit einem ähnlichen Großaufgebot von Autoren, Autorinnen aus dem In- und Ausland. Weshalb macht man diese Festivals jetzt zeitgleich?
Weil man so natürlich viel einfacher große Namen aus dem Ausland einladen kann. Für Autoren ist es attraktiv, wenn sie eine weite Reise machen, dass sie nicht nur an einem Ort auftreten. Ein weiterer Grund ist, dass wir uns sehr gut austauschen können. Das ist sehr hilfreich, sehr anregend, auch dieses Gespräch. Und es ist natürlich kostenmäßig interessant, weil man sich zum Beispiel Reisekosten teilen kann.
Ganz pragmatische Gründe, also es geht nicht darum, die Zürcher nach Basel zu locken und umgekehrt.
Nee, und ich denke, das passiert in der Regel auch nicht. Ich glaube, die Zürcher kommen selten nach Basel und umgekehrt für jetzt für eine Lesung.
Sie sagten, es ist durch diese Kooperation leichter, internationale Stars zu gewinnen. Über welche Teilnahme freuen Sie sich besonders in diesem Jahr?
Also ich freue mich sehr, dass Nuruddin Farah kommt, dieser große afrikanische Erzähler, der ja auch mehrmals schon für den Nobelpreis im Gespräch war, der einen Einblick gibt in die Geschichte, in das Leben der Menschen in Somalia. Das ist eine große Freude. Gemeinsam haben wir auch eingeladen Alain Mambonku, ein junger afrikanischer Erzähler aus dem Kongo, der wirklich mitreißende Bücher schreibt. Und ich denke, gerade bei solchen Leuten, also Farah kommt aus Südafrika angereist, für eine Lesung in Basel wäre der, glaube ich, nicht zu motivieren gewesen.
Katrin Eckert, die Leiterin der Buch Basel. Die Eröffnung ist heute Abend im Volkshaus um 19 Uhr und das Festival dauert das ganze Wochenende. Die Autorendichte ist hoch an diesem Wochenende in der Schweiz. Parallel zu Buch Basel findet das Festival Zürich liest statt. Dort wird Donna Leon erwartet, geliebt für ihren Kommissario Brunetti, der in Venedig wohnt und ermittelt. Die Krimi-Autorin wohnt selbst seit 30 Jahren in Venedig. Wenn sie von ihrer Dachterrasse hinunter auf den Canal Grande schaut, kann sie die Gondeln vorbeigleiten sehen. Über die Geschichte der Gondola hat Donna Leon jetzt ein Sachbuch geschrieben. Susan Sturzenegger hat darüber mit ihr gesprochen.
Nie würde sie sich in einer Gondel herumfahren lassen. Nur einmal vor x Jahren, zusammen mit Freunden, hat sie es mal gemacht.
No. I took one once ages and ages ago because I was with friends who wanted to go on a gondola and so I went with them.
Sagt Donna Leon ganz entschieden. Mit der Gondel durch Venedig fahren, das sei nur was für Touristen. Und doch, das typische lange Ruderboot La Gondola fasziniert sie sehr. Deshalb ist sie seiner Geschichte nachgegangen. Früher war die Gondel nämlich ein wichtiges Transportmittel, weil es damals noch nicht so viele Brücken gegeben hat. Und jede wohlhabende Familie hatte ihre eigene Gondel und ihren eigenen Gondoliere.
Every family of any standing had its own gondola, had its own gondoliere. So when they wanted to go shopping or they wanted to go visiting or they wanted to go to the mainland, for example, they would take a gondola with their gondoliere.
Diese Zeiten sind vorbei. Heute ist das Gondelfahren vor allem ein riesiges Geschäft mit den Touristen. Donna Leon ist fasziniert von den Gondeln. Und in ihrem schönen Buch hat es nicht nur historische Bilder, sondern auch Baupläne. Und auf diesen sieht man, dass ein solches Boot traditionell aus 8 verschiedenen Hölzern besteht. Eiche, Lärche, Nussbaum, Ulme, Mahagoni, Tanne, Kirsche und Linde. Das fällt aber nicht auf, weil alle Gondeln schwarz gestrichen sind. Etwas anderes sticht aber ins Auge. Und man fragt sich, weshalb ein Gondoliere sein Ruder immer auf derselben Seite ins Wasser taucht und weshalb er trotzdem geradeaus fährt. Donna Leon erklärt's, die Gondeln seien asymmetrisch, der Bug leicht verzogen. Das gibt einen Drall, der mit dem einseitigen Rudern wieder ausgeglichen wird.
The gondoliere, the rower of the boat, has to go through this elaborate process of learning how to row the boat in a certain sense incorrectly, because he's always compensating for the boat's tendency to go to the right. But it doesn't, because the force all comes from the right side. And it is devilishly difficult.
Das müsse man lernen, und es sei teuflisch schwierig. Donna Leon hat nicht nur die Geschichte der Gondel recherchiert, sie hat auch traditionelle Gondellieder gesammelt. Und deshalb liegt im Buch auch eine CD mit Musik bei. Klar, da sucht man gleich das da. Aber genau das fehlt. Warum?
O Sole Mio is the standard. And of course the Venetians just scream with astonishment, not astonishment anymore, scream with misery when they hear the famous Venetian song.
Einheimische, und da zählt sich Donna Leon dazu, finden O Sole Mio zum Schreien. Der bei den Touristen so beliebte Gondelsong hat nämlich gar nichts zu tun mit Venedig. Er kommt aus Neapel. Die traditionellen Gondellieder sind im Dialekt gesungen.
La biondina in gondoleta, l'altra sera gomena.
Die Lieder erzählen vom Leben der einfachen Leute, von der Liebe und dem Liebeskummer. Oder von der kleinen Blonden, die von der Gondel in den Schlaf geschaukelt wird. Auch das Buch «Gondola» von Donna Leon ist eine Liebeserklärung an die Gondel, an ein Ruderboot, in das sie aber nie einsteigen würde.
No.
«Gondola», das Buch von Donna Leon, ist im Diogenes Verlag erschienen und die Autorin liest daraus am Sonntagmorgen um 22:30 im Hotel Dol de Grand im Rahmen des Festivals Zürich liest, und begleitet wird sie dabei von einem Barockensemble mit Gondelliedern.
SRF 2 Kultur, die Kulturnachrichten nun mit Remo Vitelli. Eine gute und eine schlechte Nachricht aus dem Kultur- und Kongresszentrum Luzern KKL. Die schlechte zuerst, auch das Dach direkt über den Konzertsälen muss saniert werden. Und die gute Nachricht, die Sanierung kostet insgesamt weniger als zuerst angenommen. Das Dach jedoch muss so bald wie möglich repariert werden, erklärt der KKL-Präsident Pius Zengerle.
Das Dach ist in einem Zustand, was erfordert, dass man das schnell korrigiert, weil es besteht bei Windgeschwindigkeiten über 100 km Gefahr, dass das Dach kaputt geht.
Ursprünglich wäre die Dachsanierung erst in 10 Jahren vorgesehen gewesen. Trotzdem fallen die Kosten für die Gesamtsanierung tiefer aus als ursprünglich geplant. Statt 18 Millionen Franken wird die Dachsanierung am KKL 14 bis 15 Millionen Franken kosten. Wer die Sanierung zahlt, ist weiterhin offen. Das KKL streitet sich nun mit der Bauunternehmung, die das Dach erstellt hat. Das Zürcher Schauspielhaus will den Fast Food nicht schlucken und kämpft weiter gegen die geplante McDonald's-Filiale am Pfauen. Es legt Rekurs ein gegen die Baubewilligung. Das Schauspielhaus bestätigt einen Bericht dazu von NZZ Online. Seit bekannt ist, dass im Pfauen im selben Gebäude hohe Kunstbetriebe und Hamburger verkauft werden sollen, finden das die Theatermacher und Theaterbesucher in Zürich ganz und gar nicht lecker. Kein Problem damit hat allerdings die Stadt Zürich. Sie hat für den McDonald's die Baubewilligung erteilt. Der Imbiss ist in dem Teil des Gebäudes geplant, das einer privaten Firma gehört. Bollywood hat seine Singstimme verloren. Der indische Sänger Manna Day ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Day hat während vieler Jahrzehnte unzählige Hits für Bollywood-Filme gesungen. Er hatte seine Ausbildung in klassischer indischer Musik und nahm während seiner Karriere von den 40er bis in die 70er Jahre mehr als 3500 Lieder auf in verschiedenen indischen Sprachen. Seine Stimme begleitete so manche gefühlvolle Szene in so manchem gefühlvollen Bollywood-Film.
Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar. Diesem Credo von Paul Klee folgt derzeit eine große Ausstellung in der Londoner Tate Modern Gallery. Unter dem Titel «Making Visible» zeigt die Tate Arbeiten aus allen Schaffensphasen von Paul Klee. Der Schwerpunkt liegt auf seiner Zeit am Bauhaus in Dessau. Wie das Werk von Klee, der zu Lebzeiten lange ein Geheimtipp war, jetzt auf der großen Bühne der Tate wirkt, dazu Walter Bonacker aus London.
Das Einsame bei Paul Klee. Für den Philosophen Walter Benjamin war dies das zentrale Merkmal des Künstlers, womit nicht gemeint war, was sich später zum Vorurteil verhärtete, dass Klee ein entrückter, verschlossener Träumer gewesen sei. Dieses zweite Bild, so stand es in der Ankündigung der Tate Gallery, wolle man korrigieren. Klees Entwicklung und seine Arbeitstechnik, sagt Kurator Matthew Gale, würden nämlich das Gegenteil belegen.
He did have a reputation for being closed off. Particularly when he was working at the Bauhaus.
Klee entzog sich gern, damit schützte er sich selbst, zumal während seiner Lehrtätigkeit am Bauhaus, wo er sich permanent gefordert fühlte. Aber es war kein Rückzug aus der Welt, sondern in der Art, wie er arbeitete und über sein Schaffen Buch führte, ging es stets darum, wie bringe ich mein Werk ans Publikum. Der Meister selbst bestimmt das Prozedere der Schau. Vermutlich zum ersten Mal, so die Tate, werde das Werk in einer Ausstellung so gezeigt, wie Klee es selbst sortiert hätte. Den Anfang machen Klees Beiträge zur bildnerischen Formlehre aus dem Jahr 1921 und sein fast obsessiv geführtes Bilderinventar mit den Angaben zu Entstehungsjahr und Verkaufsdatum der Werke. Von hier aus geht es weiter durch insgesamt 17 Abteilungen. Die rund 130 Werke sind chronologisch gereiht, von 1912 bis zum Todesjahr 1940 und den diversen Maltechniken und Motivphasen zugeordnet, unter Überschriften wie Stufung, Klärung oder Dämmerung. Die berühmten theoretischen Leitsätze des Lehrers Klee stehen an der Wand. Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Oder die Linie ist ein Punkt, der spazieren geht. Klees grundlegende Erfassung der Beziehungen zwischen Linie, Form und Farbe im Bildraum und innerhalb vorgegebener Muster, all das lässt sich in kleinen, intimen Räumen erschließen, wo man dem Einzelwerk sehr viel Platz lässt. Die Absicht ist klar, der Besucher soll sich ins einzelne Bild vertiefen. Eine Erkenntnis, die man dabei gewinnt, ist, und auch darauf kommt es hier an, welche Rolle bei Klee das Unbewusste, Intuitive spielt. Trotz der rationalistischen Systematik seiner Kunst spürt und sieht man bei Klee, dass er oft selber nicht wusste, wo der Spaziergang mit Punkt, Fläche und Farbe hinführen würde. Die Vielseitigkeit des Künstlers, der sich zwischen allen Ismen bewegte, und sein simultanes Arbeiten an mehreren Bildern gleichzeitig, das alles zeigt sich hier sehr schön. Was auch durchscheint, sind Klees Humor und seine satirische Ader. Schon die Bildtitel deuten es an, Denkmal des Kaisers etwa oder Komödie, zwei Aquarellölpausen von 1920-21. Natürlich, das eine und andere fehlt in dieser Schau. Die große Farbenexplosion nach der Tunisreise 1914 zum Beispiel. Sie kommt leider viel zu kurz. Insgesamt aber ist die Auswahl gelungen und durchaus repräsentativ. Unterstützt wurden die Londoner Kuratoren vom Zentrum Paul Klee in Bern. Dessen künstlerischer Leiter ist Michael Baumgartner.
Also wir vom Zentrum Paul Klee haben natürlich diese Ausstellung sehr stark unterstützt, weil es auch für uns wichtig ist, dass Klee in der Tate so schön gezeigt werden kann. Es ist auffällig, wie viele Leihgaben aus den USA sind, also aus sicher etwa 10 verschiedenen Museen. Auch das gibt eine Dimension von Klee eigentlich wieder, die ein bisschen vergessen geht manchmal bei uns, wie wichtig Klee auch in amerikanischen Sammlungen ist. Und das ist hier eigentlich sehr schön zu sehen. Ja.
Making Visible, die Werkschau über Paul Klee in der Londoner Tate Modern Gallery, läuft bis zum März. Durchtanzen, die Jubiläumsproduktion hat er jetzt Premiere. Maja Künzler hat sie für SRF 2 Kultur gesehen und Remo Vitelli davon erzählt.
Maja Künzler, wer tanzt da wie durch?
Es stehen 7 Frauen auf der Bühne im Alter von 68 bis 82 und sie zeigen einen Durchlauf durch ihr Leben. Also sie erinnern sich an ihre Kindheit, an die ersten Spiele, die erste Tanzstunde, an die große Liebe. Es sind ausgewählte Episoden aus deren Leben. Und meistens kommt das sehr heiter daher. Und es ist ja die Generation von Frauen, die in ihrer Jugend noch nicht abstimmen durfte. Also viele haben für das Frauenstimmrecht in der Schweiz gekämpft. Dann haben die auch die Studentenunruhen erlebt, den Globuskrawall in Zürich, also Aufbruch der Jugend, da waren sie auch dabei, sehr viele. Sie haben die Musik der Rolling Stones gehört und man hört eben auch ganz viele Songs aus der Zeit, also quasi durch ihr Leben, Lieder, Musik, die sie begleitet hat, die für sie wichtig waren. Dann gibt es auch immer wieder Filmeinspielungen zu sehen, Projektionen zum Beispiel der ersten Mondlandung. Also es sind Geschichten, die sich da zwischen der großen Klammer der historischen Weltereignisse abgespielt haben.
Und der Tanz, wie tanzen diese Frauen ihre Geschichten? Wie sieht dieser tänzerische Ausdruck aus?
Da gibt es zum Beispiel eine Frau, die offenbar längere Zeit in Paris gewesen ist. Sie erinnert sich daran, wie sie sich die Haare kurz geschnitten hat, wie sie geraucht hat. Und sie tanzt im Raum zu Jazzmusik. Und es war die Zeit der Nouvelle Vague. Oder sie machen Gruppenchoreografien, ganz kleine Bewegungen. Es ist eigentlich physisches Theater. Die einen können sich besser bewegen als die anderen natürlich. Und es ist sehr lebendig, eben in dieser Mischung von Theater, Tanz und Musik. Also sie singen dann auch. Es ist eigentlich ein solidarischer Haufen von 7 Frauen, die in der zweiten Hälfte ihres Lebens alle nochmals neu aufgebrochen sind. Und das überträgt sich auch, diese Energie.
Das heißt, es macht auch Freude zu sehen.
Absolut.
Das Tanztheater Dritter Frühling hat sich einen sehr guten Ruf erspielt und er tanzt. Blenden wir kurz zurück. In diesen 15 Jahren, wie kam es eigentlich zur Gründung dieser Tanztheatertruppe?
Der Roger Niedecker ist der künstlerische Leiter, ist Regisseur und selber Schauspieler. Er hat mir erzählt, dass er vor eben 15 Jahren in einer Fachzeitschrift auf einen Bericht gestoßen ist über ein englisches Tanztheater, das eben mit alten oder älteren Menschen arbeitet und das hat ihn auf der Stelle fasziniert. Und es war für ihn aber immer klar, dass er das generationenübergreifend machen möchte. Und ihn hat interessiert, diese Altersklischees aufzubrechen. Er hat mir auch gesagt, wir nutzen eigentlich die Geschichten und die Erfahrung dieser alten Menschen viel zu wenig. Die haben eigentlich so viel zu erzählen.
Dass Profis mit Laien arbeiten, das gibt es ja relativ oft. Eine Truppe, die aber seit 15 Jahren so arbeitet, da muss ja schon was Besonderes dran sein. Was ist das, Maja Künzler?
Ja, wie ich gerade eben gesagt habe, dieses Generationenübergreifende, dass da nicht einfach nur Menschen ab, sage ich jetzt mal, 65 auf der Bühne stehen, sondern immer wieder zusammen auch mit Jüngeren. Bereits in der zweiten Produktion, das war im Jahr 2000, waren da Hip-Hopper mit auf der Bühne. Das war eine sehr gelungene Arbeit vom Zürcher Jugendkulturhaus Dynamo. dann ist es aber auch etwas Spartenübergreifendes. Also da ist Theater, Tanz und immer wieder Film und Video, wie auch jetzt in dieser Jubiläumsproduktion durch Tanzen.
Also sehr farbig, die Produktion.
Absolut farbig und sie sind sehr erfolgreich. Also sie gehen auf Tournee. Sie waren schon an renommierten Festivals eingeladen in der Schweiz, Deutschland und England, zum Beispiel an den Berner Tanztagen oder an der Expo 2002. Und das darf man nicht vergessen, das ist jetzt weniger spektakulär, aber sie treten natürlich auch in Altersheimen auf, also vor Gleichaltrigen.
Durchtanzen, die neueste Produktion des Tanztheaters Dritter Frühling, ist heute, morgen und übermorgen Samstag zu sehen im Gemeinschaftszentrum Bucheck in Zürich. Und jetzt gehen wir zurück ins Jahr 50 vor Christus.
En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée. Toute, non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur.
Ein neuer Asterix-Band liegt ab heute in den Buchhandlungen. Asterix bei den Pikten. Verfasst hat ihn ein neues Duo, der Texter Jean-Yves Ferry und der Zeichner Didier Gorin. Man darf sich nicht zu weit von der Tradition entfernen bei der Arbeit an einem neuen Asterix-Band, sagt Gorin. Da gab es schon einen gewissen Druck.
Si on fait quelque chose qui s'éloigne de la tradition, ben les gens sont pas contents, là, c'est sûr. Et donc Uderzo était très attentif à vérifier que tout ça soit bien respecté. Donc la pression était un peu plus lourde encore, oui.
Seit heute liegt das Resultat vor. Mein Kollege Eric Facon hat schon im neuen schottischen Asterix geschmökert. Haben die neuen Autoren dem Unternehmen Asterix denn auch neuen Schwung verleihen können?
Ich denke, das ist schon spürbar. Der Versuch ist ganz klar, von diesem neuen Team wieder dort anzuknüpfen, wo Uderzo und Goscinny mal waren, mit großem Erfolg auch, und zwar irgendwo bei diesen Alben aus den 70er Jahren. Asterix und Obelix, die beiden französischen Krieger und auch Kleinbürger, wenn man will, reisen aus irgendwelchen Gründen in irgendwelche fernen Länder und erleben dort allerlei Kurliges, lokale Gepflogenheiten. Sie merken, wie die Leute anders sind und beobachten das einfach aus gallischer Sicht. Daraus gab es immer eine bestimmte Spannung und dort knüpfen die beiden jetzt an.
Mmh, yam, yam, Sanglier.
Und so ergeht es den Wildschweinen in Schottland.
Die haben eine kleine Pause gekriegt. Dort oben gibt es nämlich keine Wildschweine, anstattdessen gibt es aber gepökelten Lachs. Und der mundet im Obelix ganz fantastisch. Er ist dann da dauernd auch am Lachs essen. Aber natürlich, ganz zum Schluss gibt es wieder ein Gelage, wie sie wieder zurück sind in Frankreich. Und dort wird dann wieder ein Wildschwein verzehrt.
Also alles beim Alten, jedenfalls im Schlussbild. Die frühen Asterix-Bände aus den 60er und 70er Jahren zeichneten sich vor allem durch einen geistreichen und feinen Humor aus, durch brillanten Wortwitz und Anspielungen auf das klassische Bildungsgut, aber auch durch ganz direkte Bezüge auf das aktuelle Zeitgeschehen. Wie sieht es damit aus im neuen Band? Nochmal Eric Facon.
Diese Art von Verknüpfung, die damals stattfand in einem Comicsband, der notabene 50 vor Christus stattfindet, mit dem Zeitgeschehen der 60er und 70er Jahre in Frankreich, das war unerreicht und ist auch heute nicht mehr oder nur in Spurenelementen auch bei Asterix, bei den Pikten auch vorhanden. Das war natürlich einfach genial. Hier jetzt bei den neuen Bänden ist das total verschwunden und Asterix bei den Pikten schafft es doch immerhin einigermaßen wieder so eine Stimmung hinzukriegen, dass man denkt, aha, ja, das ist nicht nur für Kinder gedacht, da sollen Erwachsene auch mitgucken. Also es gibt nicht nur Keilereien, es gibt auch so ein paar ganz versteckte Anspielungen, zum Beispiel aufs Asylrecht jetzt bei diesem Asterix bei den Pikten. Aber so, wie das René Goscinny damals hingekriegt hat, ist das nicht mehr vorhanden.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.